Christiane.
Ja.
Hast du Smart Home Elemente zu Hause?
Ich habe Lampen, die ich nur mit meinem Handy ein- und ausschalten kann.
Und ist da schon mal was schief gegangen?
Ja, wenn keine Internet- oder WLAN-Verbindung da ist.
Dann lassen die Lampen sich nicht mehr ein- oder ausschalten.
Korrekt.
Kann ja ganz schön gefährlich werden, oder?
Naja, ich glaube nicht, dass da eine KI dazwischen steckt.
Noch nicht vielleicht.
Episode Memory. Gedanken nach dem Abspann. Christian und Daniel besprechen Akte X.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wie heißen wir?
Episode Memory.
Wir haben weiter Akte X geguckt. Staffel 1, Folge 7, auf Deutsch Die Maschine, auf Englisch Ghost in the Machine. Das ist ja schon allein der Titel spoilert ja voll.
Ja, und hat auch eine philosophische Vorgeschichte. Ich hoffe, da erzählst du ein bisschen was drüber.
Soll ich das jetzt machen oder wie? Oh, meine Güte. Also der Geist in der Maschine ist ein in der Philosophie berühmt gewordener Ausdruck von Gilbert Ryle, sein gleichnamiges Buch, mit dem kritisiert er das Weltbild von René Descartes, wonach der Mensch eben aus einem mechanischen Körper besteht, in dem ein Geist mit freiem Willen und allem drumherum quasi herrscht. Also der Dualismus, der sogar schon auf Platon zurückgeht, nicht? Wir haben ja Leib-Seele-Dualismus, den aber Descartes dann fest etabliert hat in der Philosophie bis ins 20. Jahrhundert. Und das heißt also, ursprünglich bezog sich die Metapher gar nicht auf die Maschine selbst, sondern eben auf den Menschen. Und das kritisiert der Gilbert Ryle, indem er eben sagt so, nee, auch unser Gehirn ist eben biologisch und alle Sachen, die wir machen, gehen am Ende immer auf ein physikalisches Substrat zurück. Und das Buch hat er halt in den 50ern geschrieben, also bevor überhaupt die KI-Forschung, ich glaube, die hat da gerade angefangen, aber so weit war, als dass man schon von Maschinen mit Bewusstsein sprach, so dass dann die Metapher vom Geist in der Maschine, die ursprünglich auf den Menschen sich bezogen hat, wieder zurück übertrug, nachträglich auf den Computer. Da gibt es auch ein berühmtes Buch, auf das ich jetzt nicht komme.
Ja, danke schön.
Bitte, bitte. Wir haben im Spätfilm in der Folge zu Ghost in the Shell da schon ausführlich drüber gesprochen. Wie hat dir die Folge gefallen, so erster Eindruck?
Also, ich sag mal so, es ist natürlich eine sehr zeitgemäße Geschichte, vor allem in den 90er Jahren, aber auch heutzutage wieder, würde ich sagen. Ne? Also die KI, die einen eigenen Willen entwickelt, eine Gefahr wird und die KI in Händen von großen Corporate, wie sagt man, Konzernen und so weiter. Aber die Ausführung war dann doch ein bisschen langweilig.
Okay. Ach, so richtig langweilig fand ich es nicht. Also es war nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit dachte, boah, wann ist ja nicht vorbei, obwohl ich relativ müde war. Was ich neulich, also für uns ist das schon eine Weile her, wir haben eine lange Aufnahmepause gemacht, aber in einer der letzten Aufnahmen habe ich das schon mal kritisiert, dass da kein Mysterium gemacht wird, sondern das ist halt, also jetzt abgesehen vom Titel, ist halt auch schon ab Szene 1 klar, was da los ist. Und das führt vor allen Dingen wieder zu dem Problem, dass halt Scully als die Skeptikerin dadurch einfach nur blöd wirkt, weil wir halt ja gesehen haben, dass die Maschine tatsächlich über die Strippen zieht. Ganz kurz, als dann da der Super, wie er sich nennt, also der diese Admin, der dann von dann rauskommt, dass der irgendwie zum CIA oder so gehört, da dachte ich kurz, ah, vielleicht kommt jetzt ein Twist und der steckt doch hinter allem, aber nee, war dann doch nicht so, sondern tatsächlich, der Computer hat Bewusstsein.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch in der Zeit gemacht worden, wo es Matrix noch nicht gab, wo diese Geschichte natürlich auch in 2001 schon erzählt wurde, aber das war, glaube ich, auch kein Film fürs Mainstream-Publikum. Ich glaube, die Ideen, die wir da finden, die waren jetzt schon für eine Primetime-Serie was Neues.
Ja, das klingt plausibel. Sollen wir mal einsteigen, was wir so gesehen haben. Also wir beginnen in einem Hochhaus, wo sich zwei Typen der Firma Eurisco oder Euriska streiten über den Kurs der Firma. Der eine verlässt dann das und der andere schreibt am Computer irgendein Das scheint so ein Bericht zu sein. Keine Ahnung.
Ja, da steckt schon mehr drin, Daniel. Also das sind die Eurisco Headquarters. Und der Chef sagt, pass mal auf hier, das Research and Development Budget wird halbiert. Das ist was, was ich auch kenne, so diese Art von Nachricht. Und Brad, das ist hier unser Forscher, der soll mal endlich erwachsen werden und jetzt mal die Realität hier facen und wird dann quasi rausgeschmissen, weil kein Budget mehr da ist.
Nächste Szene, wir sehen, wie eben nicht Brad, sondern der andere, wie heißt der?
Ben
eben irgendeinen Bericht schreibt, das scheint mehr so ein Rechenschaftsbericht zu sein von irgendwelchen Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, und wir hören auf der Tonspur schon irgendwie Wasser laufen, und dann, aber er kriegt das irgendwie nicht mit, so wirkt es jedenfalls auf mich, und dann geht er auf die Toilette und wundert er sich, was ist denn hier los, und dann läuft da ein Waschbecken voll und er fummelt da irgendwie dran rum, woraufhin denn das Telefon, was im Klo ist, klingelt. Und er rangeht und, wie wir später erfahren, ist nur die Zeitansage dran. Und dann schlägt die Tür zu. Und er will die Tür öffnen. Interessanterweise gibt es auf der Innenseite des Klos dann Zutritt. Also, dass man hat so ein Kartenlesegerät, dass man wieder rauskommt aus dem Klo. Das funktioniert aber nicht, woraufhin er als CEO, der auch den Schlüssel hat, dann den Schlüssel ins Schloss steckt. Und dann wird er von einem elektrischen Schlag so krass getroffen, dass er einmal durch den Raum geschleudert und gegen den Spiegel, der zerschellt, geschleudert wird, und er ist tot.
Ja, das ist also der Fall, mit dem wir uns hier weiter beschäftigen werden. Und das Ganze ist so geschnitten, dass man zwischendurch immer wieder die Maschine sieht, das Central Operating System, Kamera und Lichtpunkt und bla. Also es ist quasi so geschnitten, dass für jeden sofort ersichtlich ist, okay, das macht gerade die Maschine. Also das Mysterium, wie du gerade sagtest, das ist quasi von Anfang an schon. Sagen wir mal so, wir werden sehr schnell dahin geleitet, dass es sich so abspielt.
Ja, insbesondere, weil dann das COS auch noch die Aufzeichnung von diesem Fall löscht. Das sehen wir dann auch noch. Damit beendet die Szene. Wir gehen in den Vorspann und danach sehen wir einen Typ mit so einer FBI-Badge umhängen, den wir noch nicht kennen. Und den sehen wir zuerst, wie er aus einem Kürbiskopf eine Süßigkeit klaut und dann auf Mulder und Scully trifft. Und es stellt sich heraus, er ist ein alter Freund von Mulder. Und bittet Mulder um Hilfe. Und es mit den Süßigkeiten finde ich interessant, weil wir haben da gelacht, aber das zeigt uns ja schon gleich im ersten Augenblick, was für ein Charakter der Typ ist.
Ach so, ja, so habe ich das gar nicht gesehen. Also du meinst eher so ein bisschen keck und nicht so ernsthaft bei der Sache vielleicht.
Ja, vor allen Dingen auch shady. Ne? Er achtet nicht so darauf, wessen Eigentum was ist, sondern er nimmt sich einfach Dinge, ob er darf oder nicht. Das wird ja noch eine Rolle spielen, das meine ich.
Ja, okay, aber ein Süßigkeitenkürbis voll, der bei dir auf der Arbeit steht, da würdest du doch erwarten, dass der für die allgemeine Bevölkerung in der Firma da ist.
Ja, aber er ist ja aus einer anderen Abteilung. Wenn du irgendwo hingehst, jetzt stell dir vor, du gehst in ein anderes Institut in einem anderen Land von deinem Arbeitgeber, würdest du dann dich da als erstes an den Süßigkeiten bedienen?
Nein, das würde ich nicht. Ich würde fragen, ob ich das darf. Hast du recht.
Genau, und er fragt halt nicht. Das ist ja ein Thema, was immer wieder kommt. Hast du da noch Ergänzungen? Billy heißt er oder Bill heißt er, oder?
Falsch. Der Typ heißt Jerry LaManna.
Entschuldigung, Jerry, genau. Wir haben als nächstes so eine Walk-and-Talk-Szene zwischen Mulder und Scully, und Mulder erklärt so die Backstory. Die haben mal zusammen gearbeitet, waren Partner, und Jerry wollte aber Karriere machen und Mulder ja in seinem Keller sitzen und auf UFOs starren.
Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So interessant ist es dann doch nicht, wenn zwei Männer über ihre Karrieren sprechen.
Anyway, die Walk-and-Talk-Szene führt uns in das Gebäude von Eurisco oder Eurisca, ich habe es mal.
Eurisco.
Eurisco. Und dort sollen dann eben Mulder und Scully den Tatort begutachten, und sie sind im Aufzug und wundern sich, dass die Anzeige der Stockwerke nicht nur auf dem Display ist, sondern dass es eine Stimme gibt, die das ansagt. Und Mulder macht so einen dummen Spruch. Er lästert über die politisch korrekten Aufzüge, was natürlich COS gar nicht gefällt. Das daraufhin erstmal, weil es angepisst ist von Mulder, den Aufzug stecken lässt. Aber als Scully dann irgendwie den Hausmeister anrufen will, dann fährt es auch schon weiter. Das fand ich so vollkommen weird. So, ja, wir haben verstanden, das Ding hat ein Bewusstsein, aber so, es ist so, why jetzt dieser, also es ist auch so komplett out of place, dass jetzt irgendwie Mulder plötzlich ein Problem damit hat. Also politisch korrekt dahingehend, dass er jetzt das quasi die Ansage ist, ja, damit auch Blinde das Stockwerk hören können. Warum sollte den das stören?
Weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch schon geahnt, dass möglicherweise die KI dahinter steckt und wollte sie testen.
Nee, ich glaube das nicht. Naja, es gibt die, wie auch wieder einen Dauerbrenner, dann eben die Tatortbegehung. Und dort erfahren wir unter anderem, dass das COS das gesamte Gebäude betreibt. Außerdem lernen wir einen weiteren wichtigen Charakter dieser Folge kennen, der ist quasi so der Admin des Gebäudes und er sagt aber, er ist quasi nur ein besserer Hausmeister. Er hat gar keinen Zugriff auf das Computersystem. Er guckt nur, dass das am Laufen ist und mehr macht er nicht. Eine Notiz, die ich mir noch gemacht habe, ist, Mulder sieht, dass das Telefon nicht richtig aufgelegt ist und schließt daraus, dass das Opfer vor seinem dem Angriff auf das Opfer telefoniert hat. Es kann nicht sein, dass der Hörer runtergerutscht ist, nachdem der Typ unmittelbar daneben gegen den Spiegel geschleudert wurde.
Naja, wir wissen ja schon, wenn Mulder eine Theorie hat, dann wird die auch korrekt sein. Mhm. Aber der Spiegel, den fand ich interessant, weil das ist ja was wir in Matrix 6 Jahre später wiedersehen werden. So dieser zerbrochene Spiegel, durch den die Protagonisten gezeigt werden. Also ich kann mir schon, also natürlich ist ein zerbrochener Spiegel jetzt nichts Besonderes, wenn man so will. Aber da das Thema ja hier auch quasi Matrix spiegelt, ist mir das aufgefallen.
Meinst du, die Wachowskis haben diese Folge gesehen?
Bestimmt.
Also da kriegen wir wieder auch so ein Indiz auf Jerrys Charakter. Jerry nämlich erst ist er begeistert, dass Mulder dieses Detail aufgefallen ist, aber das kann er dann auch nicht sofort, also er kann Mulder den Ruhm nicht gönnen, sondern meint dann sofort, ich habe ihm alles beigebracht. Dann haben wir so eine Szene, die hat mich erst komplett verwirrt, weil wir einfach nur Mulder in seinem Büro sehen und er sucht eine Akte und was sollte das jetzt? Aber das wird dann auch sofort aufgeklärt, denn in der nächsten Szene gibt es eine Besprechung, genau. Der Typ wollte die Hilfe von Mulder, weil das halt irgendwie der Typ, der ermordet wurde, das war halt quasi der CEO von einem super krassen Aktienunternehmen, also einem Fortune 500 oder so nennen die das, also einem der teuersten Unternehmen der USA. Und deswegen sind da so die Oberen des FBIs, die haben da ein Auge drauf geworfen und deswegen meint der Typ, das schafft er nicht allein, da braucht er Mulders Hilfe, weil, wie wir auch später noch erfahren, er hat gerade irgendeinen Fall versaut. Und dann gibt es eben die Besprechung, wo der Jerry seinen Vorgesetzten seine Ermittlungsergebnisse präsentieren soll. Und da stellt sich raus, er hat Mulders Akte einfach aus Mulders Büro genommen und stellt jetzt die ganzen Ermittlungsergebnisse von Mulder als seine eigenen dar.
Ja, also die Hilfe, die er brauchte, war für seine eigene Karriere gedacht. Also der ist durch und durch ein bisschen shady, hast du recht.
Und Mulder konfrontiert ihn auch damit im Anschluss an das Meeting. Der redet sich raus, erklärt sich so ein bisschen, aber wir kriegen halt nur wieder so Backstory, wie schlecht es ihm geht. Aber er entschuldigt sich auch nicht und er ist auch nicht so gewillt einzusehen, dass er jetzt einen Fehler gemacht hat. Auf der anderen Seite nimmt Mulder ihn dann vor Scully in Schutz, indem er dann Scully gegenüber behauptet, Jerry hätte sich entschuldigt. Das fand ich merkwürdig. Irgendwie will der das Gute in dem sehen.
Ja, ich habe dazu nichts, weil es mir nicht aufgefallen.
Mulder und Scully fahren zu einem sehr schicken Haus, vor dem ein sehr schickes Auto mit dem Nummernschild, auf dem der Firmenname
Eurisco
steht. Und das ist das Haus von
Brad.
Also dem Gründer der Firma und...
Das ist nicht der Gründer der Firma. Das ist ein Typ, der die Maschine entwickelt hat, der da als Forscher angestellt war und der jetzt die Firma verlassen hat, weil sein Projekt gekürzt wird.
In dieser Szene sagt er, er hat die Firma in der Garage seiner Eltern gegründet. Dann ist der andere Typ, er hat dort seine absurde Theorie von, es gibt die Sleeken und die Scruffy Minds und sein Partner war ein Sleeker, dem ging es nur um Geld verdienen und der hat ihn jetzt da rausgebotet und er selbst ist ein Scruffy Mind und Scruffy Mind wohl, er hat das halt alles sich ausgedacht und ihm geht es aber immer nur um Problemlösen. Scully dann so, sie haben uns jetzt gerade aber ein Motiv geliefert, so, dass so, sie die hier aus ihrer eigenen Firma ausgebotet werden sollen. Und dann sagt er, nein, wir Scruffy Minds, wir begehen keine Morde. Wir sind nur am Rätsellösen interessiert. Das ist das. Also nur am Programmieren. Das fand ich aus zweierlei Hinsicht spannend. Erstmal, ich glaube, ein paar Jahre später wäre der Typ nicht Scruffy Minds, sondern Nerd genannt worden. So hätte er sich selbst als Nerd bezeichnet. Oder ein Jahrzehnt später wahrscheinlich eher, so in den Müllerjahren kam ja so die Coolheit der Nerds auf. Aber alles, was er sagt, ist halt schon so vorweggegriffen. Das ist so also eine Glorifizierung von diesem, ist ja auch schon hier die Legende. Ist das nicht... Ist es Microsoft oder Google? Ich glaube, beide, die angeblich in Garagen entwickelt wurden. Apple auch, ja, also das Genie, was irgendwie die großartige Idee hat und da auch halt diese Glorifizierung von diesen Tech-Dudes und wir können doch keine Verbrechen begehen, sondern wir sind die, die die Menschheit voranbringen. Dass das da 1992 oder wo sind wir hier?
93.
Dass das da schon alles irgendwie drinne steckt, was ja irgendwie so diese Silicon Valley-Ideologie in den folgenden 30 Jahren ausgemacht hat.
Also findest du das jetzt doof? Weil ich meine, da steckt ja auch schon ein Fünkchen Wahrheit drin, dass es diese Leute wirklich gibt, die wirklich intrinsisch an technischem Fortschritt interessiert sind.
Ja, aber wir sehen ja auch gerade, wie eben diese Leute, die auch alle so angefangen haben, jetzt die Welt kontrollieren und in keiner Weise, also ich glaube nicht, dass die intrinsisch moralisch besser sind als andere Menschen. Und das ist so ein Bild, was uns sehr lange Hollywood erzählt hat, so dass die Nerds, das sind eigentlich die guten Menschen. Das sind die wurden in der Schule gequält von den Bullies und jetzt sind sie an der Macht und jetzt wird alles gut. Und wir sehen halt gerade, dass die sind genauso Arschlöcher wie wir alle.
Ja gut, aber in dieser Folge hat er ja nun mal diese Rolle.
Ja, ja, nee, aber mir geht's hier, ich war jetzt auf so einer Meta-Ebene, dass das ja hier eine Erzählung in dieser Folge ist von dieser Person, auch wenn er Scruffy Minds nennt, über Nerds, die uns sehr lang medial erzählt wurde.
Ja, aber das ist ja nun mal ein Beispiel dieser medialen Erzählung, das kann ja keine Kritik an der Folge sein.
Doch ich kritisiere die Folge, dass sie Teil davon ist und dass sie das sehr früh schon macht.
Naja, wie sollen denn die Macher in die Zukunft gucken und sehen, wie sich das alles mal entwickelt? Es gab ja wirklich diese Zeit, wo Computer entwickelt wurden, wo KI, was der neueste heiße Scheiß war, auch nur in der Wissenschaft und nicht in kommerziellen Unternehmen, wo vielleicht wirklich noch ein anderer Spirit geherrscht hat. Das ist ja nicht komplett erfunden.
Also ich kritisiere ja nicht, dass da irgendwie die KI entwickelt haben, sondern ich kritisiere, dass der behauptet, er ist ein moralisch besserer Mensch als jemand anderes, dass das eben eine Erzählung ist, ein Narrativ, was halt sehr gepflegt wurde und was zu sehr großen Missständen geführt hat, auch in unserer Gesellschaft.
Aber das kritisiert die Folge ja selber, wenn später die moralische Frage aufgemacht wird, was mit der KI passiert.
Ja, ich bin ja auch jetzt nur bei dieser einen Szene und bei der, kommen wir zu der anderen Analyse später. Aber hier erst möchte ich erst einmal nur in Frage stellen, dass Nerds wirklich moralisch bessere Menschen sind als jetzt irgendwie Businessmänner.
Ja, das kannst du gerne in Frage stellen, da würde ich auch mitgehen. Ich fand mal wieder dich als Philosophen da jetzt ein bisschen zu absolut in deinen Worten.
Okay. Ja, genau. Er sagt buchstäblich, Scruffy Minds don't commit murder. Also als wäre das vollkommen ausgeschlossen, als hätte es noch nie einen Nerd auf dieser Welt gegeben, der einen Mord begangen hat. Das ist mir zu absolut. Wir haben wieder eine klassische, sich wiederholende Szene in Oeuvre unserer Serie, nämlich die klassische Scully-Schreibszene. Sie schreibt gerade die Notizen halt runter, quasi das Protokoll zum Fall. in einer sehr schönen Noir-Beleuchtung übrigens, also bei sich zu Hause, auch in der Wohnung, sitzt sie da abends und schreibt es auf und beendet sie des Tages Arbeit, zieht sich dann erst ihre Stöckelschuhe aus, was ich hart finde. Sie saß die ganze Zeit in unbequemen Schuhen in ihrer eigenen Wohnung am Computer, aber gut, wenn sie möchte, und geht dann, glaube ich, ins Bett. Und in dem Moment sehen wir, wie der Computer wieder sich einschaltet und ihre Notizen weitergeschrieben werden. Damit wird auch nie wieder was gemacht. Das ist nur, damit wir sehen, dass der drauf zugreifen kann. Christian schüttelt den Kopf.
Die werden nicht weitergeschrieben. Das ist genau der gleiche Text, den sie vorher diktiert oder eingetippt hat. Die werden halt nur aufgerufen.
Also das COS liest das. Okay, dafür muss es den Bildschirm einschalten.
Ja, ich meine, das muss auch seine Befehle immer aussprechen, ne? Also, das könnte man auch hinterfragen. Ja, dann sind wir auf jeden Fall im Büro. Viel mehr passiert da nicht. Wir haben verstanden, es wird auf den PC zugegriffen. Und wir sehen dann am nächsten Tag Mulder und Scully im Büro und die hören sich eine Audioaufnahme an, auf der immer wieder Eastern Philosophy, Eastern Philosophy, Eastern, Eastern, Eastern gesagt wird. Ich weiß nicht, warum.
Jetzt verstehe ich, weil da kommt ja später eine Szene, also genau im Anschluss daran sieht man dann, wie Scully die Zeitansage analysiert, die der Anruf war, die das Opfer erhalten hat. Mal sagten sie, die Szene komplett hanebüchend, aber jedenfalls findet sie heraus, dass die Zeitansage aus Wortschnipseln von der Vorlesung von dem, wie heißt er, unserem Scruffy Mind?
Brad
stammt, und deswegen ist der jetzt ihr Main Suspect. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Und dieses Eastern war halt, weil die Zeitansage Eastern Standard Time war. Und da hatte sie, deswegen hat sie dieses, das habe ich in dem Moment auch nicht gerafft, erst später immer dieses Eastern wiederholt. Aber so, warum sollte man das, also hat COS das vorgeplant, dass der als Verdächtiger in Frage kommt, wenn COS hat ja offensichtlich, also der Computer hat ja offensichtlich diese Sprachschnipsel zusammengefügt, um daraus diese Sprachansage zu machen. Also jetzt haben die herausgefunden, dass das unser Brad war. Aber warum macht es ihn zum Verdächtigen? Das wäre doch komplett dämlich, wenn er aus seiner eigenen Vorlesung Wortschnipsel zusammenschneiden würde. Oder glaubten die einfach nur, der hat angerufen und Scully hat einfach nur gezeigt, das ist die gleiche Stimme.
Für mich ergibt das auch alles überhaupt keinen Sinn. Ich meine, der Computer hat ja eine synthetische Stimme. Oder könnte man ja auch sagen, ja okay, vielleicht hat er die synthetische Stimme an seiner eigenen orientiert und halt den Pitch ein bisschen verändert. Und das ist halt quasi basic immer Brads Stimme. Aber das macht ihn ja auch in keiner Weise zum Verdächtigen. Das zeigt ja nur, ja, okay, er hat es entwickelt. Und dann würde es ja auch Sinn machen, dass diese Zeitansage auch diese Stimme hat, wenn die eben von dem Computer kommt. Wir ja wissen, dass es so ist. Es ist halt kein, ich verstehe auch nicht, warum das jetzt ein Beweis sein soll.
Ich glaube, da hat einfach nur irgendwie das Drehbuch gesagt, wir müssen hier noch ein bisschen Detektivarbeit zeigen, um zu zeigen, wie die den Fall jetzt gerade lösen und dass aus irgendeinem Grund dieser Brad ins Knast kommt. Das wird ja noch wichtig. Und was die Szene auch noch zeigen soll, ist halt, dass Jerry überhaupt nichts gelernt hat, weil das Ergebnis klaut er schon wieder als sein eigenes. Was mich besonders empört hat an der Szene war aber, dass sie halt so ein Scully hat dann so einen Röhrenbildschirm, auf dem dann so das Spektrogramm von beiden Stimmen ist und sie zeigt, dass sie identisch sind, indem sie mit ihrem Edding auf den Bildschirm malt. Was ist denn das? Also bitte. Das ist so Offliner-Verhalten, das gefällt mir nicht. Brad Wilczek versucht, also in der nächsten Szene dann von seinem schicken Haus aus auf das COS in der Firma zuzugreifen und es gelingt ihm nicht, das findet er merkwürdig. Daraufhin fährt er in die Firma, um von dort aus drauf zuzugreifen. Das beobachtet Jerry, unser shady Kollege, folgt ihm. Und als sich Jerry im Aufzug befindet...
Ich will noch sagen, der Raum, in dem Brad sich befindet, ja, um das System aufzuhalten. Das muss der firmeneigene Hackerraum sein. Dieser Raum ist halt natürlich super spärlich beleuchtet. Die Wände bestehen aus Sichtbeton. Es ist so ein Computer zentral in diesem Raum auf einem Tisch. Also wie man sich das vorstellt. Das war schon sehr schön.
Wir haben gestern so ein TikTok gesehen über Männerwohnungen. Da würde dieser Raum sehr gut reinpassen.
Ja, aber dann kommt Jerry im Aufzug und der Aufzug fängt an, verrückt zu spielen.
Genau, also COS lässt den Aufzug abstürzen. Brad beobachtet das alles und sagt dann aber, dass er das gemacht hat und wird daraufhin ins Gefängnis gesteckt.
Jerry ist tot, ne? Ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast.
Oh nee, das habe ich nicht gesagt. Jerry ist tot, genau. Und klassisch Mulder, wir sehen ihn in seinem Büro und er schaut sich diese Aufnahmen immer wieder an und er glaubt nicht, dass Brad der Täter ist.
Aber das macht ja auch wirklich keinen Sinn. Warum sollte der in seine Firma fahren, um dort den Typen umzubringen? Also das ist schon ein Argument, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
Jedenfalls will dann Mulder weiter, also Scully glaubt dann wiederum Mulder nicht, sagt, du bist doch nur wieder emotional involviert und deswegen denkst du so einen Blödsinn. Der hat ja gestanden. Mulder ermittelt aber weiter, indem er zum Haus von Brad fährt und
dort stehen sehr viele amerikanische Autos der 90er rum und die sind alle so hässlich.
Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Und er kommt nicht in das Haus rein, weil, nicht mal mit seiner FBI-Badge, weil er keine Code 5 Clearance hat. Und er daraufhin, sie sind Verteidigungsministerium und geht wieder.
Und dann trifft er sich mit seinem Helfer Deep Throat, den haben wir vorher schon mal kennengelernt. Und der sagt dem jetzt Mulder, hast du eigentlich schon mal was von Artificial Intelligence gehört? Das ist jetzt das neue große Ding. Und wir lernen auch, dass Brad die Software geschrieben hat, die den Schachmeister geschlagen hat. War das Deep Blue? Also ist es hier eine Anspielung auf Deep Blue?
Ich glaube, ja.
Auf jeden Fall, Brad ist einer dieser Masterminds im KI-Bereich. Aber das wussten wir ja eh schon die ganze Zeit.
Genau, aber dann stellt Mulder Brad zur Rede, warum er denn selbst das nicht, also den Mord auf sich genommen hat, wo doch Mulder genau weiß, dass das COS war. Woraufhin der sich dann zu so einer, also dann kommt die von dir schon angesprochene Moralrede, die ich aber auch merkwürdig finde. Also er beruft sich auf die schlechten Gewisse von Oppenheimer, die wir ja alle seit dem Film von Christopher Nolan sehr gut kennen. Also Oppenheimer hat die Atombombe entwickelt und dann gestruggelt damit, dass er eben so viele Menschen auf dem Gewissen hat. Und nach Brad hat er gar nicht, also die Bombe selbst fand er nicht doof, sondern wie die Art und Weise, wie sie eingesetzt wurde. Und deswegen ist seine Logik, er tut nichts gegen die KI ist fein, aber die darf auf gar keinen Fall dem Staat in die Hände fallen, weil der Staat...
Corporate darf die nicht in die Hände fallen.
Nee.
Also Firmen, die zu eigenen Zwecken nutzen, dachte ich.
Nee, deswegen kam ja schon Mulder nicht in das Privathaus von Brad rein, weil ja jetzt das Verteidigungsministerium die KI haben will. Und das will Brad verhindern, weswegen er so tut, als wäre er der Mörder. Das ist ziemlich hanebüchend und damit verhindern will, dass denen klar ist, dass die KI ein Bewusstsein hat. Mulder meinte dann auch noch so, ja, okay, aber deine KI ist halt ganz schön hart und ermordet Leute. Ja, das sind dann Kollateralschäden, meinte er dann nur. Aber ist das jetzt oder erst später? Wo
ja, aber das ist doch genau der Moment, wo man das kritisch sehen kann, oder? Dass er mit seiner Moral eben nicht auf der hellen Seite steht, sondern ganz schön grayish ist.
Ja, auf jeden Fall. Also da wird die Silicon Valley-Ideologie kritisiert. Das stimmt. Da bin ich ganz bei dir.
Und ich meine, er lässt sich ja sogar dazu überreden, die KI zu zerstören.
Ja, was ihn ja dann doch wieder zum Guten macht. Also genau, das ist dann, was ich gerade sagen wollte. Mulder macht ihm dann das Gegenangebot. Du bist doch dann richtig gut, indem du nicht nur verhinderst, dass der Staat daran kommt, sondern indem wir sie einfach zusammen zerstören.
Ja, aber das kommt ja von Mulder, meine ich. Da ist er ja nicht selber drauf gekommen. Ja.
Und da kommt eben dann als nächstes wieder diese Szene, die, wie ich finde, Scully einfach unnötig dumm aussehen lässt, dass Scully halt wieder alles nicht glaubt. So, nee, das gibt keine KI, die selbst denken kann und das alles wieder in Frage stellt. Und sie soll ja so unser Agent des Zuschauers sein und dass wir so quasi sie unsere skeptische Position vertritt, aber sie kann halt nicht unsere skeptische Position vertreten, wenn wir es schon vorher gesehen haben, dass sie Unrecht hat.
Aber das, also da musst du jetzt mal den Blick nach heute auch wagen. Es ist ja wirklich so, dass diese Maschinen kein Bewusstsein haben, auch nicht haben können. Und das kannst du ja hier in der Folge genauso hinterfragen. Ist das wirklich das Bewusstsein der KI oder hat das Verteidigungsministerium da seine Finger im Spiel und hat die programmiert? So, also da hat Scully schon einen Punkt.
Ich glaube nicht, dass die Folge so tief denkt. Ich glaube, dass die Folge uns schon klar machen will, dass diese Maschine ein Bewusstsein hat. Ich meine, wir haben sie vorhin, ist sie sauer geworden, weil Mulder über politische Korrektheit gelästert hat. Da wird uns eindeutig klar gemacht, dass die einen Charakter hat.
Den kannst du programmieren.
Aber es gibt keinen Indiz in der Folge, dass außer diesem einen Satz jetzt von Scully, und den sie halt, also was sie auch immer wiederholen, dass sie halt Dinge in Zweifel zieht, die wir zu Gesicht bekommen. Also in der letzten Folge war ja mit den Geistern genau das Gleiche. So. Ich sehe es nicht, dass da die Folge uns sagt, nee, es gibt keinen Geist in der Maschine, sondern für mich ist die Folge da eindeutig, dass sie sagt, ja, die Intelligenz ist entwickelt worden, auch mit dem Ende der Folge.
Ja, aber das war, also du musst es doch auch aus Scullys Perspektive sehen. Das ist doch völlig klar, dass sie skeptisch ist und uns das auch als solches erzählt wird. Und wie gesagt, ich gehe da mit. Ich finde, die Folge hat durchaus Indizien, die nicht nur dafür sprechen, dass die Maschine ein Bewusstsein hat, weil es Bullshit ist.
Welche denn?
Wie, welche Indizien? Dass du alles auch so deuten kannst, dass die Maschine nur programmiert ist.
Das weiß ich nicht. Ich kritisiere nicht, dass Scully skeptisch ist, ich kritisiere die Inszenierung. Wenn sie die Inszenierung einfach ambivalenter machen würden, uns nicht immer das Mysterium schon vorderhand auflösen, indem sie uns alles zeigen, sondern Sachen so inszenieren, als wäre es nicht ganz klar, ist die Maschine jetzt intelligent oder nicht? Okay, du siehst das jetzt anders. So, aber zumindest haben wir ja gesehen, die Maschine hat den Mord begangen und die Maschine hat den zweiten Mord begangen und so. Wenn das in der Inszenierung ein bisschen mehr in Frage gestellt würde und nicht immer uns alles haarklein gezeigt würde, dann wären halt diese ganzen Zweifel von Scully auch viel, ja, die würden viel mehr resonieren, finde ich so. Wirkt sie halt immer nur so, ah, die wieder mit ihren Einwänden, dabei wissen wir doch, was die Wahrheit ist. Aber es spielt ja auch dahin hinein, dass halt Mulder mit seinen Theorien immer recht hat.
Ja, ja. Also ich habe an der Szene eine ganz andere Kritik. Ja. Ich finde, sie tritt unglaublich paternalistisch auf und kommt mal wieder nur zu dem Schluss, Mulder muss zum Psychiater gehen. Und das ist halt unfassbar unterkomplex.
Mhm. Ja. Statt zum Psychiater geht Mulder mit einem Laptop in den Knast und der Brad programmiert ihm auch mal eben dann ein Virus, genau, um COS auszuschalten. Und um nachts um 1.31 Uhr klingelt dann bei Scully das Telefon und als sie abhebt, sind nur Modemgeräusche dran. Woraufhin sie aufspringt, zu ihrem Computer läuft, sieht, dass COS auf ihren Computer zugreift, das andere Telefon abhebt und jetzt plötzlich telefonieren kann. Hast du die guten alten Modem-Zeiten noch erlebt?
Ja, natürlich.
Vielleicht hat sie zwei Leitungen in ihrer Wohnung, das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, dass der Computer an der gleichen Telefonleitung wie das Schlafzimmertelefon hängt und das Telefon neben dem Computer an einer anderen Leitung. Somit müsste halt eigentlich die Leitung blockiert sein und sie kann nicht beim FBI anrufen, während auf ihren Computer zugegriffen wird.
Vielleicht hat sie auch ein Mobiltelefon.
Das war, sie hebt da einen Hörer von der Gabel. Also ich glaube, da hat mal wieder niemand zu Ende gedacht oder jemand sich gedacht, das fällt den Leuten eh nicht auf.
Naja, andererseits ist das halt eine KI mit Bewusstsein, ne?
Ach, jetzt doch.
Und die kann ja darauf zugreifen, die hat bestimmt einen Weg gefunden. Reicht dir diese Interpretation nicht, oder was?
Totally. Jedenfalls, Scully und Mulder fahren dann da zu dem Gebäude, versuchen durch die Tiefgarage mit einem Firmenwagen reinzukommen, aber COS versucht, sie auszuschalten, indem es so ein Fallgitter auf sie runterfallen lässt, aber es kann sie nicht ausschalten.
Da habe ich mich gefragt, warum? Warum lässt das System sie erst ins Gebäude, um sie dann dort zu töten, damit sie nicht reinkommen können?
Es ist halt ein bisschen schnippisch, das System. Es ist so, es hat schon Spaß am Morden gefunden, glaube ich.
Vielleicht steckt Jerry dahinter.
Jedenfalls nehmen sie dann extra die Treppe statt dem Aufzug. Bei ein paar 20 Stockwerken sind sie auch schon...
29, sie sind nicht aus der Puste.
Naja, doch, also...
Nein.
Ein bisschen sehen... Ich wollte gerade sagen, sie sehen schon ein bisschen schlapp aus. Aber jedenfalls, bevor sie die Tür mit der Hand öffnen, kommt Mulder auf die richtige Idee, dass diese Tür bestimmt auch wieder unter Strom gesetzt ist. Weswegen sie die Kamera, die Überwachungskamera ausschalten, damit COS nicht weiß, was sie vorhaben, und Scully dann durch den Luftschacht ins Gebäude hineinklettert, in das Stockwerk hineinklettert. Da habe ich neulich auch, es gibt so einen TikToker, der macht immer so Videos so, that is not how this works. Und er hat ja auch mal sich über Luftschächte ausgelassen, dass die erstens immer viel zu groß sind, sodass also auch hier, da kann Scully ganz gemütlich durchklettern und links und rechts von ihr ist noch jede Menge Platz und außerdem sind das halt keine tragenden Strukturen. So, du würdest halt da reingehen, das Ding würde sofort runterbrechen. Aber hier ist es natürlich ein Tunnel, durch den man einfach in das Bürostockwerk eindringen kann. Während Scully da noch am Anfang erfolgreich reinkrabbelt, geht die Tür auf und Mulder denkt schon, oh, es ist, Scully ist da, aber es ist dann der Hausmeister, also dieser Atman, den wir vorhin schon kennengelernt haben. Und dann bricht die Hölle im Luftschacht bei Scully los. Was passiert, Christiane?
Ja, das System sorgt dafür, dass dieser eine Ventilator ein Tornado auslöst im Luftschacht und Scully wird davon gewedelt.
Ja, aber sie schafft es am Ende, sich noch festzukrallen, um nicht in diesen Ventilator zu landen und zu zerhackselt zu werden. Und wir sehen als letztes noch, wie sie ihre Pistole zieht und anfängt, auf den Ventilator zu schießen, um den auszumachen. Während der Admin sich als böse entpuppt, Mulder stellt fest, der gehört hier zum Verteidigungsministerium und er ist Bond-Villain-Manier, erklärt er eben dann auch so, ja, ich war hier seit Monaten eingeschleust als Admin und habe versucht, Zugriff auf das System zu bekommen, um das die KI für uns, für das Verteidigungsministerium zu klauen.
Ja, aber da hast du doch deine Erklärung, warum die KI so handelt, wie sie handelt. Weil er das gestaged hat, weil er das so programmiert hat.
Nee, er kann ja nicht drauf zugreifen, weil er, also das ist ja, wie er Admin sein kann, wenn er nicht aufs System zugreifen kann, ist ja merkwürdig. Aber er hat ja, da habe ich ein bisschen vorgegriffen, diese Rede hält er erst, nachdem Mulder mit diesem Gerät, was er da so dran schließt, was ihm Brad gegeben hatte, den Systemzugriff ermöglicht. Und dann will er den Virus einschleusen, aber dann wird er von dem Pistole aufgehalten und gesagt bekommen, so, ich habe sie nur benutzt, damit ich endlich ans System komme, damit ich an die KI komme. Das ist der große Plan vom Verteidigungsministerium. Ich will hier seit Monaten, versuche ich das zu schaffen. Und du, Mulder, hast es mir jetzt ermöglicht.
Ach so, okay.
Aber es kommt natürlich Scully und rettet den Tag und bedroht dann ihrerseits den Admin und Mulder kann den Virus einschleusen und wir hören dann COS noch in kläglichen Lauten, die mich stark an 2001 erinnert haben, seine letzten Worte rausflüstern. Ich habe zu der Szene noch die Anmerkung, dass die Szene eine eindeutige Mahnung dafür ist, dass man immer Backups haben sollte, weil eigentlich sollte man doch das COS noch eine Backup-Struktur haben, dass man nicht da einfach eine Diskette reinsteckt und dann ist das komplett futsch, sondern man hat doch eine Sicherheitskopie irgendwo. Aber gut.
Ich habe zu dieser Episode ein bisschen gegoogelt und da habe ich eine Information gefunden, die macht nochmal ein Fass auf, was mir so gar nicht klar war. Und ich frage mich, ob dir das klar war oder ob wir das einfach nicht gesehen haben oder ob das einfach auch gar nicht so offensichtlich war. So, hier wird gesagt, über genau diese Szene, wo Scully sich ja über Befehle hinwegsetzt und dann dafür sorgt letztendlich, dass Mulder das Virus einspeisen kann. Diese Episode zeigt außerdem einen wichtigen Moment in der frühen Phase der Partnerschaft von Mulder und Scully, in der Scully trotz der Drohung, sie zur Rechenschaft zu ziehen, Autorität missachtet, um sich für Mulder einzusetzen. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg von der Spionin ihrer Vorgesetzten zur vertrauenswürdigen Partnerin. Also das habe ich nicht so verstanden, dass sie eine Spionin ist und Mulder ausspionieren soll. Oder habe ich das schon wieder verdrängt?
In der allerersten Folge war das so, also sie sollte ihn nicht ausspionieren, sie sollte quasi zeigen, dass es keine X-Files gibt. Deswegen ist sie ja immer die Skeptikerin auch so. Aber das wurde eigentlich auch schon am Ende der ersten Folge manchmal abgehandelt, dass sie da quasi zu den Vorgesetzten gerufen wird und sagt so, nee, alles gut und ich arbeite da jetzt mit. Aber ja, ich kann schon verstehen, dass sie dieses, sie ist schon ja eher autoritätshörig bislang, dass sie immer das Gute im FBI sieht und immer oder in staatlichen Institutionen und für die arbeitet, wenn Mulder dagegen ist. Und hier kriegt sie halt eindeutig gesagt, so, wenn ihr jetzt den Virus installiert, dann wird das eurer Karriere schaden und sie macht's halt, lässt es halt trotzdem zu.
Ja. Naja, auf jeden Fall, die letzten Worte der KI sind Brad, why? Also da hat man wieder dieses Motiv von der persönlichen Beziehung zum Erschaffer, zum Gott.
Wir in der vorletzten Szene sehen wir, also kurz vorm Epilog nochmal, Mulder mit Deep Throat sprechen. Da fand ich nur bemerkenswert, wie dann Deep Throat nochmal dieses Mysterium vom strippenziehenden Deep State aufmacht, in dem irgendwie Mulder sagt sowas wie, das können sie doch nicht machen, und Deep Throat sagt, sie können alles machen, also dass so eine große Gefahr gibt von ja, geheimen Strukturen im Staat, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Das war so das Einzige, was so ein bisschen die größere Lore in dieser Folge mal aufgegriffen hat, oder wie siehst du das?
Nee, sehe ich auch so. In diesem Artikel, der kommt übrigens von spookyverse.de, stand auch drin, dass diese Folge selbst von den Machern als eher irrelevant und langweilig angesehen wurde.
Sehr gut. Naja, in der allerletzten oder im Epilog sind wir dann, da sehen wir wieder unseren Admin, der da versucht, das kaputte System wieder zum Gang zu bringen und da schon verzweifelt und sagt, ja, das, der Virus vom Brad, der hat alle Arbeit geleistet. Ich glaube, da können wir nichts mehr retten. Aber in den allerletzten Bildern sehen wir, wie dann doch wieder Lichter anfangen zu blinken und die KI ist vermeintlich weiter am Leben.
Also hat Brad doch sich ein Hintertürchen gelassen und ist doch nicht komplett auf Mulders Suggestion eingegangen.
Oder die KI ist mittlerweile so schlau, dass sie sich selbst retten konnte.
Ja, also das Thema Self-Preservation von KI-Systemen wurde ja auch aufgemacht in der Folge, aber ich bleibe bei meiner Interpretation.
Meine Interpretation ist jedenfalls, dass ich glaube, das wird nie wieder eine Rolle spielen, sondern dass es halt wieder so ein Teaser oder so am Ende nur so ein Moment war, der aber nie wieder aufgegriffen wird in der Serie.
Ach so, ja, auf jeden Fall. Das war eine Monster of the Week-Folge. Das ist jetzt vorbei, das Thema KI.
Okay. Ich meine, es ist ja schon eine Gefahr, die da jetzt existiert, die mordende KI, die offensichtlich jetzt auch beim Verteidigungsministerium angelangt ist. Da könnte man noch mehr mit erzählen, aber nö.
Ja, vielleicht hat Brad auch jetzt eine Verhaltensmodifikation mit eingespült und die ist jetzt lieb.
Also ich glaube, die KI ist schuld am Woke Mind Virus.
Oh Mann, Daniel.
Hast du noch was zu sagen?
Nee.
Also auf einer Skala von Modem bis KI, wie würdest du diese Stufe einsortieren?
Von Modem bis KI, da sind wir so beim Solitärspiel auf Microsoft Windows 98.
Ja, da sind wir ähnlich. Ich dachte, das ist so ein Pentium 90 PC, diese Folge. Ich denke, da haben wir die Qualität gut eingestuft. Ja, ich weiß nicht, wie wir das ja immer abmoderieren. Mach's gut. Schön, dass ihr alle bis hierhin zugehört habt. Tschüss, Christiane.
Tschüss.
Episode Memory ist eine Produktion von Daniel Brockmeier und Christiane Attig. Die Wahrheit ist irgendwo